Wir freuen uns auf die Botschaft, Bileams Prophetie.
Und es ist tatsächlich ein sehr hilfreicher Ausblick, die uns hier gewährt wird, auch in unserer Zeit durch diese ganz eigenartige Gestalt, Bileam. Nun, es ist sehr widersprüchlich, was der Bileam von sich gibt. Wir haben ein Seminar gehalten, das heißt Prophet oder Wahrsager, Bileam. Und wir wollen jetzt heute noch viel mehr auf die Prophetie Bileams eingehen. Das heißt, gestern haben wir schon Grundlage gelegt und diese ganze Geschichte auch mit dem Esel und so weiter. Vielleicht ist das irgendwie noch geläufig, dass ein Esel zu Bileam gesprochen hat, das heißt seine eigene Eselin. Und Gott hat das gegeben und wir haben versucht, da eine biblische Antwort drauf zu geben, wieso das geschah. Aber nun vielmehr noch über die Prophetie, denn es ist in der Tat so, dass hier ein Hin und Her ist von Bileam als Prophet, falscher Prophet, aber dann auch Wahrsager, eine ganz eigenartige Kombination. Und Bileam allererst ist eben nicht aus dem Volk Gottes, ist also ganz von außen. Nun, diese Prophetie in 4. Mose 24, Vers 17 ist tatsächlich eine ganz scharfe und ganz weit vorausschauende Prophetie. Diese lautet: Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Nun, diesen Stern aus Jakob, wir ahnen, dass es hier um Jesus geht. Dass hier tatsächlich ein weit Vorausblick gegeben wurde und weil danach auch etwas von zerschlagen steht, erahnen wir, es geht um den wiederkommenden Christus, nicht um Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, der ja in Liebe, in Gnade kam. Aber dann wird er wiederkommen und dann Gericht ausüben und zerschlagen, auch Gericht ausüben. Diese Prophetie also aus dem Mund von Bileam. Diese Weissagung aus 4. Mose 24, Vers 17 wurde im Qumran und im Bar Kochba Aufstand, das war also noch vor, dass Jesus kam, dieser Aufstand gegen diese furchtbare Überherrschung der Königreiche damals, als Messianis verstanden. Das heißt, auf den Messias gedeutet. Bileam ist die einzige prophetische Gestalt der Bibel, die auch außerbiblisch belegt ist. Und das ist in einer Schrift genannt Tell der Allah. Und da wird er als der Seher der Götter beschrieben. Also er hat tatsächlich eine Möglichkeit, Götter, aber sogar auch den einen wahren, lebendigen Gott zu schauen, zu betrachten. Und er ist der einzige ausländische Yahweh-Verehrer, der Yahweh als seinen Gott, er sagt, es steht in diesem Text, 2. Mose 22, Vers 18, mein Gott bekennt. Und hier Bileam eben mit dieser Eselin, der Engel, der ihn da von seinem Weg abhält. Bileams Name bedeutet wohl, entweder Baal ist mein Onkel oder Schutzherr ist Am. Am als Gottheit gesehen. Also schon etwas abweichenden Namen von den üblichen Namen in der Bibel, die vielmehr mit Gott, also El, zu tun haben, als Gottes Namen El. Bileam wurde unter die großen Propheten der Heiden gerechnet. Für Rabbine war Bileam ein geldgieriger Magier. Sie meinten, aufgrund der Untaten Bileams habe Gott den Heiden die prophetische Gabe entzogen. Also er war der letzte Heide, der richtig im Sinne der biblischen Prophetie prophezeite. Wenn man genau hinschaut, stimmt das sogar. In Micha, das wurde so angegeben, dass es verschiedene Stellen in der ganzen Bibel sind, die Bileam auch erläutern, heißt es, Micha 6, Vers 5, mein Volk, das heißt Israel, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt. Balak hat ja Bileam beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen. und was Biliam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Da haben wir gestern drüber gesprochen, um die Sache ein wenig zu orten. Dann finden wir hier diesen Ort Schittim, wo das ganze Volk lagert. Und Gilgal ist an der anderen Seite von dem Jordan. Und da wollen sie ja rübergehen. Das heißt, das ist gerade bevor sie den Übergang in das verheißene Land antreten werden. So ist diese Geschichte zu deuten. Also in dieser Situation ereignet sich noch etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Gefährliches, eine große Versuchung. Ein Bild mag es sein, auch für uns, die wir eines Tages auch von Glauben zum Schauen übergehen in das Reich Gottes und wir auch Stück weit in ein Schittim uns befinden und warten und noch versucht werden. In 4. Mose 5, 25, da heißt es, und Israel blieb in Schittim, Vers 1, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, den Götze der Moabiter. Wir lesen später in Mose, 4. Mose 31, Vers 16, dass Biliams Handeln dahinter steckte. Und das mag wohl seine größte Untat gewesen sein, die er betrieb. Siehe, heißt es da, sie sind ja auf den Rat Biliams, den Söhnen Israel, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen. Das heißt, Biliam riet nun, den Moabiter, schickt eure schönste Frauen und sag ihnen, wir laden euch ein zu unserem Gottesdienst und dann kommen wir auch einmal mit zu eurem Gottesdienst und dann haben wir doch wunderbare Gemeinschaft. Dann können wir doch miteinander uns schön vermischen. Nun, das ist auf den Rat Biliams geschehen. In Josua, da hadert man noch immer mit dieser Sache. Das ist viel später, als sie schon ins verheißene Land angekommen sind, unter Leitung von Josua. Da sagt Josua, Josua 22, Vers 17, haben wir noch nicht genug an der Sünde mit Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben? Also, diese Sache war eine sehr, sehr schlimme Sache für die Entwicklung des Volkes Gottes. Auch in Nehemia, eigentlich ein Buch, was eine neue Erweckung ankündigt, auch bei dem Bau eines neuen Tempels. In Nehemia 13, Vers 1 heißt es, an jenem Tag wurde aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen und man fand darin geschrieben. Und nun wird zitiert, 5. Mose 23, ab Vers 4. Da heißt es, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Für ewig. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, und weil er, das heißt Balak, König der Moabiter, Biliam, den Sohn des Beor, aus Petor in Mesopotamien, gegen dich angeheuert hat, dich zu verfluchen. Also das war eine ganz schlimme Tat. Und deswegen durfte das ganze Volk, das das veranlasst hatte, unter Leitung des Königs Balaks, eben nicht in die Versammlung des Herrn kommen. So ernst nahm Gott eben genau diese Verfluchung oder diese vorgenommene Verfluchung. Im Psalm 106 wird diese Sache dann noch einmal zusammengefasst, ab Vers 28. Und sie hängten sich an Baal Peor und aßen Schlachtopfer der Toten, so erbitterten sie ihn durch ihre Taten. Eine Plage brach unter ihnen aus. Und diese Plage wird sogar von Paulus aufgegriffen in 1. Korinther 10. Wir staunen wirklich darüber, wie häufig die ganze Sache erwähnt ist in der Bibel. Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Und nun kommt es Vers 8. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000 Menschen. Weil Gott ein Gericht ausübte unter das Volk, weil sie angefangen hatten zu huren mit den Moabiterinnen. Deswegen diese Plage. Und wir lesen dann, da stand in Psalm 106 wieder zurück, Vers 30, Pinhas, also den Sohn des Eleazar, den Sohn Aarons. Er stand auf und übte Gericht und der Plage wurde gewehrt, weil Pinhas zwischen dem hurischen Volk und Gott gestanden hat und dort die Plage zum Stillstand brachte. Das wurde dem Pinhas zur Gerechtigkeit gerechnet von Generation zu Generation bis in Ewigkeit. Nun, das war da, alles ablief in diesen Ort Schittim. Es war ein Ort, wo eine große Versuchung stattfand, gerade bevor sie in das verheißene Land einziehen wollten und sollten. Eine sehr spannende Geschichte. Nun haben wir festgestellt, dass ja dann Bileam irgendwie wieder zurückgeht nach Petor, dass auch Balak wieder zu seinem moabitischen Volk zurückkehrt. Aber dann, dass Bileam irgendwie hinterrein wieder zurückgekommen ist, um die Moabiter diesen ganz, ganz bösen Rat den Moabitern zu geben. Er hat sich damit noch eingegeben. Und so wurde diese Sache sogar in der Offenbarung aufgegriffen. Unglaublich. Offenbarung 2, Vers 14. In den Sendschreiben an Pergamon. Aber heißt es da, ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten. Das heißt, hier wird gesagt, dass sogar die Sache, die ihr betrieb, zu einer Lehre wurde. Eine Lehre, wie man vorgehen würde. Bileam mag gedacht haben, Gott spricht zu mir. Und wir werden gleich sehen, wie Gott tatsächlich zu ihm sprach. Und wenn dann Gott zu mir spricht, dann kann ich doch auch eine gesunde Lehre, die Vermischung, denn Gott spricht gewiss zu allen Menschen. Der Bileam war Heide, dann spricht er gewiss automatisch direkt zu allen Heiden. Gott spricht doch sowieso zu mir, dann wohl zu allen. Also lasst uns eine Methode, eine Lehre an dem Volk, vielleicht auch heute am Volk Gottes verkündigen, dass Gott zu allen spricht. Und nun üben wir das, wie wir das machen können. Wir üben, wie wir gemeinsam Gottesdienst haben und Gott ist gnädig und er nimmt alle auf. So in etwa macht die Lehre Bileams auch gewesen sein, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Das war das Schlimme. Sie haben sich auf andere Götzen eingelassen und das ist geistliche Hurerei und die fleischliche, die menschliche Hurerei ging mit dem einher. Es war eine Einheit und das ist auch heute genau so. Nun, so sieht das ein bisschen kindisch aus, aber sie opferten, sie sagten alle, alle zu einer Religion oder alle verschiedenen Religionen führen zu einem Ziel, führen zu Gott, so mag es auch da ausgesehen haben, Stück weit. Lehre Bileams. Volk Gottes, da geht es um, dass sich unter Gottes Schutz befindet. Das fand sich dort vor. Dann war ein heidnisches Völkergemisch, das sich unter Gottes Gericht befand. Dann eben diesen Gottesknecht, der seine Stimme hört, Bileam, sich aber nicht unter Gottes Schutz begibt. Und durch diese Tat, durch diese Lehre, durch den Rat, den ihr nun Balak gibt, versetzt sich Bileam automatisch zurück unter den heidnischen Völkergemisch und steht auch unter Gottes Gericht. Wir haben gestern noch zu Ende gelesen, dass letztlich die Israeliten, die Könige, der Midianiter, aber auch Bileam umgebracht haben. Also, das Gericht war vollzogen. Das Volk Gottes war noch da, was unter Gottes Schutz sich befand. Nun hat das heidnische Völkergemisch, das sich unter Gottes Gericht befindet, die Sache als ein direkter Gegner hier zustande gebracht. Und Satans Knecht war es nun, der zwar Gottes Stimme hört, sich aber nun unter Gottes Gericht befindet, so war Bileam. Er war abgesagt. noch unterhalb dieses Völkergemisch. Was ein Absturz, diesen Biljam. Diese sehr ambivalente Figur, von den Rabbinen meist als Inbegriff des Bösen betrachtet, hatte zu dem Unzucht des Volkes entschieden beigetragen. Dennoch wurde ihm zumindest zeitweise die Gabe der Prophetie gegeben. Das ist etwas Seltsames, etwas ganz Eigenartiges. Nun finden wir dann schon in 4. Mose 23 verschiedene Weissagungen Biljams, zum Beispiel Vers 21, man sieht kein Unheil in Israel, in Jakob, und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Nun, eine ganz klare Weissagung, ihr seht etwas, was heilvoll ist. Israel hat damals noch keinen König, Mose war Prophet oder Priester, aber kein König. Gott war ihr König. Das war einzigartig. Ein Volk ohne König, aber von Gott als König angeleitet. Das hat Biljam recht erkannt gehabt. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildtiers, so weissagt Biljam. Dann Vers 23, 4 Mose 23, da weissagt Biljam Erstaunliches. Er sagt, denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob. So übersetzt es Elbefelder. Und keine Wahrsagerei gegen Israel. Nun, da sagt Luther, denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Beide Seiten sind wahr. Ja? Also, weil sie direkt unter Gottes Führung stehen, sollen sie, und das haben sie auch nie praktiziert, keine Zauberei, keine Magie, keine Wahrsagerei betreiben. Denn Gott hat sie direkt geführt. Oder so heißt es, zur rechten Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. So sagte Luther oder Elbefelder übersetzt, jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Jetzt! Das heißt, es ist wie in Psalm 119, 105, dass der Herr ein Leuchter auf unserem Weg ist, immer den nächsten Schritt ausleuchtet. Und es nicht nötig ist, für die, die Gott folgen, die Jesus folgen, eine große Schau zu haben. Und zu wissen, da muss ich hin. Nein, er geht mit uns Schritt für Schritt. Und so war es damals unter dem Volk Gottes auch. Nun gibt es in der Bibel im Alten Testament, im 5. Buch Mose, zwei Kriterien, wie Propheten geprüft werden. Das erste Kriterium ist in 5. Mose 18, Vers 21 beschrieben. Da heißt es, und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Das heißt, ein Kriterium ist das Eintreffen eines Wortes. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Nun, diese Aussage trifft so nicht auf Biljam zu, weil er sagt Wahres aus. Er sagt Weiß. Es ist unglaublich, wie zutreffend seine Aussagen sind. Und so in 2. Petrus 2, Vers 16, Petrus bemüht sich ja auch mit Biljam, da heißt es, das stumme Lasttier, also seine Eselin, redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Er wird Prophet genannt, aber er war Tor. Es war eine komische Kombination. Also eigentlich einen falschen Propheten. Ein Prophet ist eigentlich jemand, der sich von seinem Gott berufen fühlt. Biljams dritter Versuch. Und da kommen wir jetzt in Kapitel 24, 4. Mose an, zur Verfluchung Israels auf dem Gipfel des Peor, das ist ein Berg, gerade da, wo Israel sich aufhält, in Schittim, der hinunterblickt auf das Jordantal, von wo aus er Israel sieht, wo es nach seinen Stammen lagert, da wird zum dritten Mal das gleiche Ritual ausgeübt. Balak baut 7 Altäre, opfert auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Bilam gibt sich diesmal aber nicht abseits. Das hat er beide andere Male getan. Sondern schaut direkt auf Israel. Und dann heißt es, als nun Bilam sah, 4. Mose 24,1, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus. Das war seine übliche Vorgangsweise als Wahrsager. Immer Zeichen beachten und diese deuten. Er ging, so sagt das Elberfelder, nicht auf Wahrsagerei oder neue Übersetzung aus, auf Wahrsagezeichen aus, sondern er richtete sein Angesicht zur Wüste, hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Also er zog sich nicht zurück, sondern er schaute auf das sich dort lagernde Volk in seiner Ordnung. Wir sehen, Bilam hatte den Segen aber noch nicht gesehen. Wir haben hier ganz zentrale und erste Aussage Gottes in 4. Mose 22 gestern schon gelesen, Vers 12, da heißt es, dass Gott zu Bilam sprach, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk Israel auch nicht, denn es ist gesegnet. Das war Gottes erste, grundlegende Wort. Daraus stützt sich alles. Dennoch versucht Bilam immer wieder, einen kleinen Weg zu finden. Er möge doch vielleicht auch Balak gefallen und noch Ehre und vielleicht auch Geld von Balak empfangen. Denn Balak will das Volk fluchen, verfluchen. Nun, wir sehen, dass das Sehen eine ganz gefährliche Sache ist. Und man könnte sagen, das ist immer ein wichtiges Ding gewesen, auch bei den Jüngern. In Johannes 20, Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen, wir haben ihn gesehen, den Auferstandenen. Aber Thomas war nicht dabei gewesen. Danach spricht Jesus dann zu Thomas, dass er dann später zurückkommt, sei nicht ungläubig. Und da sieht nun Thomas ihm auf, sondern sei gläubig. Und dann sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus aber, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das Weiterführende, das Tiefere. Nicht zu spüren, nicht zu sehen, sondern zu glauben. Nun, Bilam wollte sehen. Und nun sah er das Volk. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Und nun ein wunderbares Sicht. Heißt es, er hob an mit seinem Spruch und sprach es, sagt Bilam, der Sohn Beors, er sagt dem Mann, dem die Augen geöffnet sind, er sagt, er höre göttliche Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ja, er muss schon knien. Er muss schon in die Knie gehen vor dem Gott, der Schöpfer dieser Welt. Und das tut er immerhin, er erkennt es. Welch eine Sicht, welch eine Klarheit. Es kommt nun, und das ist einzigartig, der Heilige Geist auf ihn, wie es ja auch mit Pfingsten geschah, über die ganze Menge. Da hieß es, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und auch, dass die Augen geöffnet werden durch den Geist. In Epheser 1, 17 und folgende heißt es, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Nun, dazu brauchen wir den Geist der Weisheit und Offenbarung. Wir brauchen von Gott geschenkt erleuchtete Augen des Herzens. Und das hat Bilam hier bekommen. Was sah er? Er sah, und nun sagt er es aus in seinem Spruch, wie fein sind deine Zelten, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Wie fein, wie herrlich. Das ist eine geistige Schau. Warum waren diese Zelte Jakobs so fein? Vielleicht, weil sie sich am Tag unter der Wolkensäule und in der Nacht unter der Feuersäule Gottes befanden. Unter seiner Schekinah-Herrlichkeit. Weil die heiligen Gebote Gottes an den Türpfosten geschrieben standen von ihren Zelten, wie es in 5. Mose 6 auch heißt. Weil es Spuren des Reinigungsblutes auf ihren Zelten gab, was sie so als Reinigung immer vornahmen, so dass sie vor Gott geheiligt, das heißt abgesondert waren. Weil die Zelte zum Ausdruck bringen, dass das Volk auf der Wanderschaft ist und hier keine ewige Wohnung hat. Wie fein, wenn auch wir solches erkennen mögen. Wir sind alle auf der Wanderschaft. Unsere ewige Wohnung ist nicht hier. Das Volk war zwar herrlich, aber, das sagt Biliam jetzt nicht, aber wir sollten es wissen, es wurde geprüft. Denn wenn wir zum Volk Gottes gehören, dann fühlen wir uns nicht häufig so fein, oder? Mir geht's auf jeden Fall sehr selten so. Nun, das ist, weil wir geprüft werden. Und so heißt es auch in 5. Mose 8, Vers 2, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Das war ja gerade jetzt absolviert gewesen. Sie waren ja gerade diese 40 Jahre dort gewandert und nun waren sie in Schittim. Sie waren dabei, letztendlich in dem verheißenen Land zu ziehen. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist, was dem Volk Gottes geschieht. Aber die geistliche Sicht ist, das Volk ist fein, es ist herrlich, weil Gott über sie wohnt. Aber sie werden geprüft. Was sagt Biliam weiter, wie die Täler, 4. Mose 24, 6, die sich ausbreiten wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Was eine wunderbare Sicht. Sah er das leiblich? Nein. Sie lagerten in der Wüste. Da blühte gar nichts. Da war es dürr. Also auch das war eine geistliche Schau. Eine Schau, wie es Israel ergehen würde im verheißenen Land. Eins. Aber vielleicht auch dann weiterführend im tausendjährigen Reich, wenn der Jesus wiederkommen wird und wirklich das Volk leibhaft anführen wird. Seine Eimer fließen vom Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Wie wunderbar diese Schau. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird sich erheben. Agag ist ja dieser König, der Amalekiter. Saul hat ihn ja noch geschont. Und dann ist Samuel gekommen und hat dann Agag vor dem Herrn in Stücken gehauen. Grausam, oder? Denken wir. Aber es war Gottes Gericht an feindliche Völker. Es war ein Gehorsam Gott gegenüber, das musste so geschehen. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildtiers. Er wird die Völker seiner Verfolger auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmetten. Das sagt ja jetzt Biliam als Spruch vor Balak. Das ist ja der Hammer. Der Balak mag gedacht haben, was ist das denn hier? Schon in Vers 24, Kapitel 23 heißt es hier, das Volk wird aufstehen wie eine junge Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Nun, das ist eben Biliams Sicht, seine Weissagung. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. So weiss sagt Biliam, wie mächtig. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe. Und wie ein junger Löwe, wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Das ist der Abrahamssegen. Das ist der Ursprung des Volkes, den Urvater. Segen auf Segen, Fluch auf Fluch. Und so sieht es Bileam. Das ist Weissagen. Das heißt, Weisheit über das, was vorhanden ist, aussagen. Noch nicht mal in Zukunft, denn das ist alles schon da. Balak nun über Bileam, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wen du verflucht, der ist verflucht. Das war Balaks Aussage über Bileam. Aber Bileam erkennt an, nein, es ist das Volk, was segnet. Und der ist gesegnet. Und nun segnet Bileam, weil er gesegnet sein will. Derjenige, der auch Segen ausgeben konnte. Er will es, weil er weiß, er bekommt es durch das Volk Gottes. Nun verflucht Bileam Balak. Denn er will das Volk verfluchen, da verliert Balak die Fassung. Und nun kommt sein Ausbruch. Da sagt er, da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam. Und er schlug seine Hände zusammen, und Balak sagte zu Bileam, meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich gerufen. Und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal. Und nun fliehe an dein Ort. Ich hatte gesagt, ich wollte dich hoch belohnen. Siehe, der Herr hat dir den Lohn verwehrt. Und Bileam sagte zu Balak, habe ich dich nicht schon zu deinen Boten, die du zu mir gesandt hast, geredet und gesagt, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, so wäre ich nicht imstande, den Befehl des Herrn zu übertreten, um aus meinem eigenen Herzen etwas zu tun, Gutes oder Böses. Nur was der Herr reden wird, das werde ich reden. Das sagt der Prophet Bileam. Noch immer ist der Prophet. Er sagt Wahres aus. Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk, sagt Bileam. So komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach wiederum, es sagt Bileam. Der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Nun, das Wort ist dem Bileam ganz nahe. Wie Paulus auch sagt in Römer 10, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hin absteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt es? Das Wort ist dir nah, deinem Mund, in deinem Herzen. Das Wort ist dir nah. Und so geht jetzt Bileam vor. Es ist das Wort, was er in den Mund nimmt. Nun, das ist eben derjenige, der jetzt hier behauptet zu sein, und er nimmt es hochmütig, würde man sagen, in den Mund. Aber er ist unter dem Heiligen Geist. Und er mag es vielleicht auch daher sagen, der die Erkenntnis des Höchsten hat, sagt er, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Also jetzt kommt diese prophetische Schau. Dies ist nicht mehr nur Weissagung. Es geht weit über diese Zeit, wo er drin steht, hinaus. Er sieht etwas und sagt dann, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Sitz. Nun ist die Frage, zweites Kriterium, Prüfung der Propheten, 5. Mose 13. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und es spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Diese Sache trifft auf Bileam letztlich wohl zu. Tatsächlich prophezeit er Dinge, die richtig sind. Das heißt, wir wissen von den Sternen, der da erschienen ist und der nochmals einmal erscheinen wird, diesen Morgenstern. Es ist wahr. Es ist ein Zeichen, was zutrifft. Aber er lädt das Volk ein, andere Göttern zu dienen. Und genau das ist das Problem. Und das ist eine ganz eigenartige Tatsache, was hier zustande gekommen ist, aber bezeichnend vielleicht auch für unsere Zeit, wo wir vielen Menschen, auch in Gemeinden hören, prophetische Reden werden von sich gegeben. Aber wenn man da genau zuhört, dann sind da viele Dinge von wahr und sind stimmig, aber einige Dinge stimmen nicht. Sie tendieren in der Richtung von anderen Göttern. Und wenn wir da nicht aufpassen, fallen wir letztlich unter das gleiche Urteil, wo auch Biliam darunter fiel. Und da wird dann letztendlich diese Herrschaft zum Ausdruck gebracht, dass eben aus Jakob der Herrscher kommen und umbringen wird, was übrig ist von den Städten. Es folgen dann in Versen 20 bis 24 Gerichtsbrüche über die Amalekiter, die Keniter, Kittim, Assur und Eber. Und diese Gerichtsbrüche treffen alle zu. Sie geschehen. Sie sind wahrhaft. Aber dieser eine, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von fern. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, ein Zepter aus Israel aufkommen. Dieses Zepter finden wir ganz am Ende der Bibel noch einmal beschrieben. Nicht das Zepter, sondern diesen Morgenstern. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Der glänzende Morgenstern, Jesus. Das mag also Biliam geschaut haben. Weit voraus, wie mächtig. In dieser Offenbarungsstelle an Pergamon geschrieben, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, heißt es da, und ich werde ihm den Morgenstern geben für die, die überwinden in Pergamon. Den Morgenstern. Also ich werde, sagt Jesus, ihm mich geben, wenn der Morgenstern Jesus ist. Wie kann das sein? Ich werde mich geben? Worauf deutet das an? Nun, Petrus ist derjenige, der diese Sache aufgreift. Und damit möchte ich gerne enden. Das ist eine ganz zentrale Stelle. Also konzentrieren wir uns noch einmal zu Lutz. Das sind ganz, ganz, ganz Dinge. Die müssen wir jetzt hier mitnehmen für das, was auch heute wichtig ist. 2. Petrus 1, Vers 18. Diese Stimme hörten wir vom Himmel her. Diese ging vom Himmel her, als wir mit ihm auf den heiligen Berg waren. Sie waren ja mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Johannes, Jakobus. Und so besitzen wir, weil wir, sagt Petrus, wir das gesehen haben, das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Jesus, der Morgenstern? Aber wir sehen, dass Jesus, der Morgenstern, hier verbunden ist mit dem prophetischen Wort. Das heißt, Jesus sagt hier, pass auf, wenn ihr mir wirklich folgt und mir dienen wollt, dann geht das nicht, ohne dass ihr das prophetische Wort Gottes kennenlernt. Und Jesus möge es euch schenken. Er möge es euch schenken, dass wenn ihr die Schrift liest, dass ihr die Schrift auch prophetisch lesen könnt. Das schenkt euch der Geist. So hat ja Paulus ja auch gehandelt, als er das sagte, wir sollen den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, sagte, das geht doch nicht um den Ochsen. Es geht um den Mitarbeiter Gottes, die das Evangelium verkündigen und die man nicht den Geldhahn zudrehen soll, weil sie den Dienst Gottes betreiben. Das ist ein Prophet, diese Sicht eines ganz einfachen Verses. Und so gibt es in der ganzen Bibel Versen, die einfach zunächst mal nichts aussagen, aber wo tiefe Bedeutung drin steckt, wenn der Herr es uns schenkt, das prophetische Wort. Und das ist dann, wenn der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Und so sagt Petrus, 2. Petrus 1, Vers 20, dann weiter, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift, über Weissagung der Schrift, das heißt, die Schrift sagt Weis, sagt Wahrheit aus über das Volk Gottes, über Gott selbst, über Jesus, über den Heiligen Geist, über unser Leben mit ihm, was Christsein eigentlich bedeutet. Das ist Weissagung der Schrift. Das geschieht nicht aus eigener Deutung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von dem Heiligen Geist. So ist das Wort Gottes zustande gekommen. Darum soll sich alle Prophetie des Wortes Gottes messen. Weichen wir nicht ab und fangen an, eigene Deutungen vorzunehmen oder zu meinen, wir können direkt unmittelbar irgendwelche Worte Gottes, die in diesem Niveau zu deuten sind, wahrnehmen, die in diesem Niveau. Ich will nicht sagen, dass wir nicht unter persönliche Führung sein Willen erkennen können. Das ist eine ganz andere Sache. Aber nicht auf dieser Ebene. Das prophetische Wort ist hier. Wir müssen aber Jesus in unseren Herzen als Morgenstern empfangen, damit wir dieses Wort Gottes prophetisch deuten lernen und so ein lebendiges Leben heute schon vor sein Angesicht führen und dann bis in Ewigkeit bei ihm sein dürfen.
Ein ganz wichtiges Buch, das möchte ich vorstellen, das heißt Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Und wir leben ja in einer Zeit, wo uns diese Lehre Williams eigentlich ganz klar angeboten wird. Nämlich vermischt euch doch mit den anderen Religionen. Macht einfach Praktiken, die aus anderen Religionen kommen, bestimmte Formen der Meditation aus fernöstlichen Religionen oder Yoga und so weiter. Verschiedene Dinge bietet man uns an und damit bietet man uns auch an, mach doch einen kleinen Schritt. Das tut dir gut. Das gefällt dir bestimmt. Und deiner Gesundheit tut es auch gut. Und so fallen wir vielleicht ohne, dass wir es wollen, da drauf rein und machen einen Schritt in diese Lehre. In diesem Buch sagen wir ganz klar die Hintergründe der Esoterik. Welche Ziele hat sie? Zum Beispiel ganz klares Ziel, eine Schaffung einer Welteinheitsreligion. Und wenn man diese Ziele kennt, dann kann man auch viel besser unterscheiden, ob man bestimmte Dinge mitmachen will oder nicht. Dann kann man sagen, wenn das aus der Religion kommt, mache ich auch keinen einzigen Schritt da rein. Nun, auch ganz persönliche Geschichte steht da drin, meine, denn ich war 10 Jahre in der Esoterik. Und wir verbinden diese Geschichte mit Bibelarbeit, mit Hintergründen aus der Esoterik und eben Persönliches. Am Ende das Zeugnis, wie sind wir da rausgekommen? Wie hat Jesus uns da rausgeholt? Und welche Folgen hat das für unser Leben, wenn wir uns einlassen auf solche Praktiken? Und da kann man ganz klar sagen, das hat psychische Folgen und das hat moralische Folgen.
Lass uns aufstehen. Oh, lieber Herr Jesus Christus, wie gnädig, wie wahr, wie klar ist dein Wort. Es ist sogar weitergegeben durch diese Heide, diese ganz böse und falsche Prophet. Sein Wort, Herr, aber nicht seine Taten. Seine Lehre sollen wir folgen, Herr, und wir bitten dich darum, dass wir auch da unterscheiden. Sie sind das, was vielleicht als wahr sich erweist und was dann sonst als Lehre von sich gegeben wird. Wir bitten dich darum, dass du uns da auch Weisheit gibst durch deinen Heiligen Geist und dass wir, Herr, hier, die wir auch eingeladen sind, Anteil zu haben an dem Morgenstern, der aufgehen möge in unser Herzen. Wenn das verbunden ist, Herr, mit dem prophetischen Wort, dann bitten wir dich darum, dass du uns etwas davon gibst, so dass wir, wenn wir die Schrift lesen, noch viel mehr erkennen, was da eigentlich steht, dass wir Reichtum davon erkennen. So bitten wir dich, Herr Jesus, um deinen Segen und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Bewahre eure Herzen und eure Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.